Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Der Boxbeutel ist einfach so eine schöne Sache. Ich bin ganz, ganz großer Boxbeutel-Fan. Ich habe sogar einen hier auf dem Arm mir tätowieren lassen, weil das ist für mich ein unglaubliches Zeichen für Heimat. Das, wenn ich einen Boxbeutel sehe, dann denke ich an meine Familie, dann denke ich an Silvana, dann denke ich hier an die Landschaft und...
Uiuiui, heute geht es ganz romantisch in der neuen Folge vom Genuss-Talk zu, denn ich bin zu Gast in Iphofen und zwar im Romantikhotel und Weingut Zehntkeller. Mit dabei sind Clara Zehnder und Johannes Weikert. Wir unterhalten uns nicht nur über Romantik im Hotel, ja, Tradition und natürlich auch Genuss und Gastfreundschaft, sondern vor allem auch natürlich, wenn man bei einem Weingut zu Gast ist, über Wein. Herzlich willkommen, Clara, herzlich willkommen, Johannes. Ich freue mich, bei euch zu Gast zu sein.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo, Johannes.
Ja, zuerst mal zu dir, Clara. Ich habe dich ja vielleicht sogar noch falsch begrüßt. Du warst ja mal fränkische Weinkönigin. Ich weiß gar nicht, ob man da auch noch mal irgendwie eure Hoheit oder eure
Du musst eigentlich nichts mehr machen. Ja, genau, 2018 war das. Da war ich fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin. Und ja, aber alles ja heutzutage ganz modern letztendlich auch. Es geht ja mehr um das Fachwissen, es geht darum, da ein Gefühl nach außen zu tragen, den Menschen was zu vermitteln und da muss niemand den Hof machen, sage ich mal.
Aber so als Repräsentantin des fränkischen Weins, so hast du ja unterwegs, was weiß ich, wie viele Termine sie ja wahrscheinlich in dieser Zeit gehabt, immer wieder über fränkischen Wein gesprochen, den fränkischen Wein ja auch repräsentiert. Jetzt repräsentierst du ja euer eigenes Weingut, euer Hotel. Hat dir die Zeit da auch irgendwie was mitgegeben, dass du sagst, ja, ich war bestens vorbereitet für die Situation hier vor Ort?
Auf jeden Fall. Also manchmal glaube ich sogar, dass ich, wenn ich nicht fränkische Weinkönigin geworden wäre, ob ich dann überhaupt im Zehntkeller gelandet wäre. Tatsächlich, weil ich war vorher so ein bisschen mehr so ein Freigeist und ich dachte, oh, ich will vielleicht mal im Ausland leben und da längere Zeit aktiv sein. Und na, so als 16-, 17-Jährige, da war die eigene Heimat zu klein dafür. Und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, wie schön es hier ist und was hier für coole Leute sind, was wir für schöne Feste haben, für Weine hier herstellen. Und das hat dann in mir eigentlich so das Feuer entfacht für die Heimatliebe. Und jetzt kann ich das hier quasi ausleben mit einem Hotel, wo viele Leute zu uns kommen, denen man genau das erzählen kann, aber wo wir eben auch die eigenen Weine und Sekte dann präsentieren können. Und da kann ich dann auch ja die Leidenschaft für den Wein den Leuten noch mitgeben.
Sprechen wir dann noch ein bisschen über das Hotel. Ihr habt verschiedene Gebäude, Häuser, die auch ja unterschiedlich benannt sind. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch vorstellen können, was sie hier erwarten würde, wenn sie denn vorbeikommen, was ich natürlich hoffe.
Ja, wir sind wirklich besonders aufgebaut, sage ich mal, als Hotel, weil wir eben auf verschiedene Häuser verteilt sind. Die sind zwar alle hier am selben Hof quasi angeschlossen. Und das Haupthaus ist so der Ursprung vom Zehntkeller. Also da muss man sich vorstellen, als es noch im Besitz der Kirche war, da wurde früher der zehnte Teil der Weinernte angeliefert. Musste man ja früher quasi als Steuer an die Kirche bezahlen. Und daher kommt auch noch der Name vom Zehntkeller. Und 1917 ging es dann in Familienbesitz über, von der Familie Seufert, alteingesessene Iphöfer Wirts- und Winzerfamilie. Und in diese Familie hat meine Tante Gabriele dann quasi eingeheiratet. Also ich bin jetzt die Nichte von der Inhaberin aktuell. Und als sie das Hotel mit ihrem Mann noch geführt hat, mit dem Heinrich, da haben die das eigentlich so richtig groß gemacht und aufgebaut. Und dann kamen eben auch verschiedene Gebäude noch dazu. Dann wurde mal zum Beispiel die Scheune von der Kelterhalle damals noch, als das Weingut noch hier vor Ort war. Das ist mittlerweile so, ja, 5 Minuten Fußweg vor der Stadtmauer. Da wurde dann das alte Kelterhaus dann umgemodelt zu Hotelzimmern oder man konnte mal ein Nachbargrundstück noch dazu erwerben, dass wir jetzt zum Beispiel einen wahnsinnig schönen großen Kräutergarten haben oder unsere neue Event-Location, die haben wir 2018 erst fertiggestellt und da können wir jetzt Feste feiern in allen möglichen Größen, letztendlich alles, was man sich so wünschen kann für Hochzeittagungen und das ist alles wirklich organisch mitgewachsen und da ja waren Gavi und Henna einfach schon immer visionär, haben immer auf Qualität aber auch geachtet. Also alles, was sie hier reingebracht haben an Möbeln und letztendlich auch an Spirit, das ist alles, was langlebig ist, was die mit Herzblut und Stil gemacht haben, beziehungsweise immer noch tun.
Und was Romantisches im Endeffekt ja auch geschaffen haben, ne? Romantik pur, ich war ja auch schon mal im Weinkeller und durfte das mit dir gemeinsam da anschauen. Der Johannes, der ja heute auch hier noch sitzt, der ist uns da auch über den Weg gelaufen. Du bietest Führungen für die Gäste an, ne?
Genau, also wir haben in der Saison immer ganz das Unkomplizierteste ist die öffentliche Kellereiführung, aktuell jeden Samstag um 11 Uhr. Da kann man sich einfach ganz spontan anschließen, wenn man möchte. Die mache in der Regel ich, manchmal aber auch der Johannes. Und ansonsten kann man natürlich jederzeit auch eine schöne Kellereiführung buchen. Entweder mit einem Gläschen Sekko oder wer will, können wir auch ein bisschen mehrere Weine dann noch probieren. Da können wir uns dann auf die Leute einstellen. Und was auch eine schöne Kombination ist, wenn wir eine Kellereiführung haben und danach noch ein Essen im Restaurant bei uns, dann kann man das schön kombinieren. Vielleicht den Sekt draußen in der Kellerei und dann zum Essen noch zwei, drei Weine. Und dann kann man da echt einen schönen runden Abend einfach
So, das ist auch ein gutes Stichwort. Probieren geht ja über Studieren. Wir haben natürlich logischerweise auch was, noch nicht im Glas, aber zumindest mal hier noch stehen und dann landet es gleich im Glas. Johannes, was trinken wir denn als erstes?
Wir fangen ganz klassisch mit dem Sekt an. Auch was ganz Besonderes für Weingut Zehnkeller. Und zwar, wir machen die komplette Sektbereitung bei uns im Haus. Also wir von der Stillweinproduktion über die Terragenfüllung bis zum Degauchieren läuft alles bei uns im Haus ab. Macht richtig viel Spaß, weil man einfach doch ein bisschen mehr Einfluss dann noch drauf hat, wann man degauchiert, wie man degauchiert. Auch vom Abrüttelzeitpunkt ein bisschen flexibler ist, wie wenn man das alles außer Haus machen muss. Man kann kleinere Chargen machen, weil der Lohnversektor sagt, naja, wegen 200 Flaschen fange ich nicht an. Da sind wir halt dann einfach auch ein bisschen flexibler. Und es ist auch jedes Mal aufregend, wenn man dann im Frühjahr dann die Sektgrundweine hat und dann da die Cuvées macht und es dann eben abfüllt. Und dann ist auch immer so dann der Wackelmoment, geht es dann auch schön an in der Flasche. Das ist dann auch immer ein bisschen so spannend. Und dann, wenn es dann gärt und dann läuft alles, dann macht es auch echt richtig Spaß. Und das ist jetzt so, war dann so mein erstes Projekt, wo ich, sagen wir mal, wirklich nochmal was angestoßen habe, wo ich nach 2019 hierher gekommen bin, seit 2019 eben hier, haben wir eben jetzt einen Premium-Sekt nochmal gemacht. Sonst war so der Klassiker Riesling, Silvaner und Rosé-Sekt. Und jetzt haben wir einfach so nach der Champagner-Methode einen Blanc de Noir mit einem Chardonnay küvettiert, den Chardonnay in gebrauchten Barriques dann auch ausgebaut, damit einfach so ein bisschen Oxidation, ein bisschen Reifenote, ein bisschen mehr Hefe schon vom Grundwein ein bisschen mehr mitkommt. Und dann haben wir angefangen, nach 36 Monaten die ersten Teile zu degauchieren. Und wir sind jetzt immer noch im Jahrgang 2020 und wir machen das wirklich so, dass wir immer up-to-date degauchieren. Also wir haben jetzt, es ist jetzt, keine Ahnung, Januar, Februar, da geht halt nicht so viel. Dann degauchieren wir halt im Januar, Februar mal nur 200 Flaschen und die sind aber dann bis Ostern quasi verkauft. Und wenn wir sehen, okay, jetzt geht's in den Sommer rein, dann machen wir mal 400, 600 Flaschen, weil dann wissen wir auch, dass es in 3 bis 4 Monaten verkauft, damit die Sekte einfach super frisch bleiben, weil sie einfach frisch von der Hefe runterkommen.
Also im Endeffekt just in time. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man dann ein bisschen kleiner unterwegs ist und eben auch alles flexibel selbst machen kann. Wie bist du denn da ja auf offene Ohren gestoßen, als du die Idee hattest und hast gesagt, wir machen jetzt unseren Sekt selbst?
Ich musste da gar nichts viel machen. War so, dass mein Vorgänger, der Josef Schneider, der war 40 Jahre hier und der hat in den 80er Jahren, wo das mit Winzersekten in Deutschland ein bisschen losgegangen ist, hat er selber schon angefangen, Sekt zu machen. Damals wirklich schrecklich rudimentär. Also die haben gefühlt sozusagen bei den damaligen Wintern mit minus 10 Grad noch degauchieren müssen, weil sie keinen richtigen Kühlraum hatten. Haben es dann so halb im Hof gemacht. Dann hatte der erste Winzer hier in Iphofen so gefühlt einen Kühlraum, wo man sagen konnte, man kann es dorthin fahren, dann hat man es dorthin gefahren, eingekühlt, dann zurückgefahren, dann hat es aber auf dem Hänger eigentlich auch schon wieder so viel geschüttelt, dass es keinen Spaß gemacht hat beim Degauchieren. Auf jeden Fall, der Josef Schneider hatte einfach schon viel Vorarbeit geleistet, hat es aber eben einfach so ein bisschen deutsch oder mehr deutsch gedacht. Und ich habe meinen Techniker in Weinsberg gemacht und in Weinsberg ist es ähnlich wie in Geisenheim. Da ist schon seit Jahr und Tag so, dass die Schüler ein Sektprojekt machen müssen.
Und das ist ja praktisch, ja.
Ja, nee, also
Dass man das schon mal irgendwo auch, ne, diese Materie kennenlernt.
Ja, und was ja, sagen wir mal, jetzt beim Schaumwein auch spannende ist, man macht nicht nur Schaumwein oder macht nicht nur Stillwein, sondern man muss erst mal einen Stillwein herstellen, geht dann eben in den Schaumwein. Also man hat mehrere Schritte, also man die Stillweinproduktion, man hat auch eine Filtration, man hat man das Abfüllen. Und das ist ein Produkt, wo du diese ganzen verschiedenen Schritte eigentlich durchlebst.
Weil ich ja auch schon gelernt habe, wenn ich den Stillwein für den Sekt herstelle, muss der natürlich etwas anders sein. als der nachher als Stillwein in die Flasche kommt.
Ja.
Und das ist natürlich dann nochmal schon, ja, finde ich gut, wenn das dann auch mittlerweile auch dort vermittelt wird, weil du hast ja gesagt, Thema Winzersekt, aber auch nach der Champagner-Methode ausgebaut, das kommt da immer stärker. Wie ist es denn bei euch dann in der Gastronomie, im Restaurant? Sind die Menschen auch schon bereit für deutschen Champagner? Fränkischen Champagner?
Sind sie auf jeden Fall. Sie können es aber auch gerne noch ein bisschen mehr werden. Also das Thema Winzersekt oder deutscher Sekt allgemein, das nimmt schon ein bisschen Fahrt auf jetzt, muss ich sagen. Aber es gibt immer noch Leute, die sich damit vielleicht noch nicht so viel beschäftigt haben und die kommen dann rein und bestellen vielleicht mal, fragen sie nach dem Champagner oder was auch ganz oft gefragt wird, ist, ich hätte gerne ein Glas Prosecco. Oh, und dann kribbelt es bei mir immer innerlich, weil ich denke, das gibt es nicht. Und dann muss ich mich immer zurückhalten, dass ich nicht die ganze Story von unserem Sekt gleich erzähle. Aber die Leute werden auf jeden Fall ein bisschen sensibilisierter dafür und da hilft natürlich das ganze Thema Regionalität, was zurzeit so ein absolutes Hoch hat, wo die Leute sich so viel für interessieren und mehr regionaler geht's eigentlich nicht. Und das ist Champagnerqualität, was ja das Nonplusultra für viele ist, aber eben regional hier vor Ort hergestellt. Also besser geht's eigentlich nicht, wenn man was Prickelndes im Glas haben will.
Ja, also man schmeckt dann auch Iphofen, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Ja?
Nein, das ist was ganz Einzigartiges.
Dann zum Wohl. Die Trauben wachsen dann alle hier rund um Iphofen auch für den Sekt.
Die wachsen alle hier
rund
um Iphofen. Genau. Also beim Chardonnay ist es wirklich so, dass er Iphofer Chardonnay ist und ein Teil vom Spätburgunder kommt aus Wiesenbronn, aber das ist 5 Kilometer Nachbarort.
Steinwurf entfernt quasi, ne?
Wenn man das so. Ist auch, sagen wir mal, vielleicht wirklich, was den Spätburgunder angeht, vielleicht sogar die, wenn man es jetzt im Sekt oder im Blanc de Noir oder im Weißherbst denkt, mhm, vielleicht sogar Wiesenbronn, der Gerhard Rode sieht es mir nach, aber vielleicht doch für einen Spätburgunder im weiß gekellerten Bereich sogar interessanter, weil es doch so ein bisschen schon sich um den Schwanberg rumdreht, mhm, nicht mehr so die volle Südseite, sondern eher so diese Westseite ist, vielleicht ein bisschen kühler und daher einfach vielleicht doch gar nicht so verkehrt.
Ja, nee, fruchtig, mineralisch, angenehme Säure, trocken, knackig trocken, steht ja auch drauf,
Brüt
Natur.
Ja, Natur, das war jetzt auch einfach für mich wichtig, weil ich habe mir gedacht, wenn wir einen besonderen Sekt machen wollen, dann muss der einfach vom Stillwein und vom fertigen Schaumwein einfach so ausgewogen sein, dass das ohne Klimbim zurechtkommt, sondern das ist einfach die Hefe raus. Wir machen ein bisschen SO2, so ein bisschen Schwefel beim Degouchieren mit drauf, weil ich einfach sage, ich weiß nicht, wie lange es beim Kunden liegt. Da muss eine gewisse Stabilität soll einfach da sein. Am schönsten ist der Sekt, muss man aber ganz ehrlich schon sagen, wenn man beim Degouchieren sich ein Glas einschenken, das die Hefe frisch aus, da könnte man wirklich drin baden. Dann.
Ist ja vielleicht auch ganz gesund, ne? Ja. Äußerlich und innerliche Anwendung.
Ja. Bald bei uns im Hotel zu.
Alles rund um den Schwanberg, ne? Oder sogar am Schwanberg sind die Rebanlagen, ne?
Genau. Also es ist einfach so, dass wir leben einfach ganz klar vom Luz-Echterberg. Das ist halt einfach die Lage schlechthin einfach für Iphofen. Der Grunsberg ist auch sehr wichtig, wobei ich sagen muss, dass für mich die Kalb einfach doch ein bisschen spannender ist, die Pöferkalb, weil sie ein bisschen mehr erdiger, ein bisschen tiefgründiger ist und sich einfach ein bisschen mehr dieser Kolbercharakter für mich rauskommt. Und im Grunsberg ist es halt einfach so, die Weine sind einfach ein bisschen filigraner für mein Verständnis und ein bisschen mehr Mineralität, nicht so breitschuldig, maskulin, wie sie vielleicht für mich jetzt typisch für einen Kolber sind. Und es liegt auch, also unsere Weinberge, die jetzt, sagen wir mal, auch am Grunsberg sind, wir haben sie meistens weniger im Hangfuß vom Grunsberg, sondern doch eher die oberen Sachen und da ist dann einfach relativ wenig Boden und dann kommt runter gleich dieser Schilfsandstein vom Kolber und ich denke, durch diese trockenen Sommer sind die halt dann einfach nicht ganz so fett. Und dann ist es halt doch manchmal spannend, eine Kalb zu haben, die einfach ein bisschen tiefkühlender ist, wo ein bisschen mehr Boden da ist, um halt auch einfach wirklich vom Terroir einen Unterschied zum Julius Echterberg herzukriegen.
Ja, wie du denn hier gestartet bist, ne? Wie bist du überhaupt hier gelandet? Hast du gesehen, da gibt's eine Möglichkeit, sowas zu gestalten und hast dann tatsächlich den Job gekriegt, bist dann aber auch sicherlich ja weißt, können Sie auch sagen, Clara, wie, ne, also von wegen, wie ist das, ne? Man präsentiert sich, aber präsentiert ja auch seine Philosophie, weil du stehst ja auch für eine bestimmte Art von Wein. Die müssen ja auch irgendwo miteinander matchen, ne? Mit der Philosophie des Hauses oder auch vielleicht mit der Vision, wo es hingehen soll.
Auf jeden Fall. Ich muss jetzt tatsächlich den Ball zurückspielen, weil der Johannes ist ja offiziell schon länger angestellt hier als ich. Ich war zwar schon als Kind hier, aber der Johannes hat mich als seinen neuen Gegenpart im Hotel dann aufgenommen eigentlich.
Ja, nee, also es war wirklich so, dass ich habe echt eine bunte Vergangenheit. Also ich war mit meiner Frau zusammen in Neuseeland zum Weinmachen, wir waren in Kanada zum Weinmachen. Ich war 2 Jahre am Bodensee bei Markgrafenbaden. Das war kurz davor, wo sie da eben ins VDP reingekommen sind. Ich habe auch Escherndorf gemacht und dann war es eben auch so, dass ich dann 10 Jahre hier in Franken in der Nähe von Brixenstadt ein Weingut betreut habe, das ein bisschen kleiner war, und da war es dann einfach so, da war Ende einfach. Es war gut, es hat Spaß gemacht und so weiter. War es auch so, dass die Juniorchefin mit eingestiegen ist, die dann auch mehr Weinbau gemacht hat. Und dann hat es einfach gepasst, und in dem Zeitraum hat der 10-Keller eben einen neuen Betriebsleiter gesucht, weil der Josef eben in Rente gegangen ist. Wohlverdient, muss man sagen. Also ist echt Wahnsinn, was der die letzten 40 Jahre gemacht hat. Und da habe ich mich beworben, und es hat eigentlich, der Josef hat so das Erstgespräch gemacht, und es hat eigentlich gleich ganz gut gefunktioniert. Der Heinrich Seufert war damals dann noch am Leben, der ist eben vor anderthalb Jahren ist er verstorben. Und da haben wir uns auch mal kurz kennengelernt, und das hat dann eigentlich auch sofort harmoniert. Und es war dann echt wirklich so, dass der 10-Keller da schon ein bisschen auch vorausgeguckt hat. Wir haben dann gewusst, okay, der Josef möchte auch in anderthalb Jahren in Rente gehen. Wir müssen einfach gucken, was dann ist. Und dann haben wir das anderthalb Jahre zusammen gemacht. Und man muss auch wirklich sagen, speziell mit dem Keller, mit dem ganzen Gebäude, mit dem Gelände da draußen, ist es auch ganz gut, wenn man eine längere Übergabe hat.
Bis man, das ist ein besonderes Weingut, ein besonderer Keller.
Bis man wirklich jede Ecke und jeden Sicherungskasten und jeden Lichtschalter kennt. Das ist einfach so, das hat einfach dann super gepasst, dass wir da anderthalb Jahre das zusammen gemacht haben. In der Zeit hat der Josef mir seine Idee erzählt. Ich habe ihm erzählt, was ich neu machen möchte. Das hat er natürlich auch nicht immer so gleich super alles harmoniert, aber das ist einfach, glaube ich, diese Normalität. Man sagt auf der einen Seite, neue Besen kehren gut. Man muss aber auch halt einfach sagen, wenn jemand 40 Jahre sowas macht und auch erfolgreich macht, dann hat er seine Erfahrung und dann will er das auch so weitergeben und wünscht sich natürlich auch, dass es ein bisschen in dem Stil weiter gepflegt wird, wo ich auch vollstes Verständnis dafür habe. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch, sagen wir mal, eher eine Kundschaft, die über 50 ist. Die kann man dann auch, sagen wir mal, nicht spontan mit jemandem vor den Kopf stoßen, der es Ende seiner 30ern ist und da noch irgendwelche Bäume ausreißen möchte. Ja. Und da haben wir dann, glaube ich, echt einen ganz guten Weg gefunden. Und wie gesagt, wir pflegen auf der einen Seite so bei den, ich sag mal, den Cash-Cows oder halt bei den Weinen, die wichtig sind, schon den Geschmack des Hauses, was wir jetzt in 40 Jahre gehabt haben, und erweitern es um Sachen, die neu und innovativ vielleicht sind, und versuchen vielleicht auf der anderen Seite auch gewisse Sachen ein bisschen wieder zu reduzieren, was sich halt einfach überholt hat. Also niemand nahezutreten. Wir hatten bis vor 2,5 Jahre noch ein halbtrockenen Silvaner Kabinett. Das ist eine Sache, die war in den 90er Jahren wichtig und auch vielleicht Anfang der Nullerjahre, aber das hat sich mittlerweile überholt.
Ja, ich meine, Geschmäcker verändern sich ja auch, ne? Die Kundschaft verändert sich ja auch, und ich denke, das ist ja auch ein guter Weg. Du merkst es ja dann direkt an der Front, auch im Restaurant und im Hotel, wie dann auch dann neue Dinge einfach auch ankommen. Und viele sind vielleicht auch überrascht, wenn sie mal nicht zu dem, was sie vielleicht seit 20 Jahren, die sie hierher kommen, immer wieder trinken und dann mal sagen, ich trinke mal was anderes. Sind denn die Kunden dann tatsächlich auch ein bisschen schwer zu überzeugen, auch mal vielleicht vom alteingesessenen Weg des Weins auch mal vielleicht tatsächlich was anderes auszuprobieren im Restaurant, im Hotel?
Ach, das geht eigentlich, muss ich sagen. Wir haben aber auch eine sehr aufmerksame Kundschaft. Also denen fällt alles auf, was sich verändert und was sich tut. Wir haben ganz, ganz viele Stammgäste, und die bemerken das dann natürlich, wenn ein Wein vielleicht anders schmeckt oder mal eine Zeit lang auf dem Sortiment verschwindet. Und mir war es dann eigentlich von Anfang an auch ganz wichtig dann zu sagen, wir müssen einfach das Personal auch dahingehend schulen, dass wenn sich im Weingut was verändert, wenn der Johannes und ich beschließen, den Wein, den bringen wir erst in einem halben Jahr auf den Markt, weil der soll noch reifen, oder den tun wir vielleicht aus dem Sortiment streichen zugunsten von was Neuem, dass dann auch das Personal im Hotel und Restaurant da einfach gut Bescheid weiß. Und hab dann angefangen, jedes Jahr Anfang des Jahres, wenn hier so ein bisschen ruhige Zeit ist, dass wir da einfach ein Weinseminar fürs Hotelpersonal anbieten, wo wir den Leuten erzählen, was beschäftigt uns gerade im Weingut, und wo wir auch dann ein bisschen die neuen Weine mal probieren, dass die einfach Bescheid wissen. Wir haben ja jetzt gerade auch den großen Umschwung mit dem Bezeichnungssystem, dass so Worte wie Kabinett, was ganz viele Leute hier kennen, seit sie mit Wein aufgewachsen sind, was jetzt mehr oder weniger wegfallen wird, und dass man da dann der Kundschaft sagen kann, es steht zwar Kabinett nicht mehr drauf, aber den und den Wein können sie mit dem, den sie gewohnt sind, einfach gut vergleichen. Und dann, wenn das Personal gut rüberbringt, dann akzeptieren es die Leute auch immer sehr gut. Und der Geschmack ist dann am Ende ja eh das Ausschlaggebende.
Das, genau. Entweder es schmeckt oder es schmeckt einem nicht. Das sind halt immer so die persönlichen Differenzen, ne? Aber man kann ja auch sagen, ja, wow, ganz gut, aber ist halt nicht mein Geschmack. Ganz wichtig, was du gesagt hast, einfach auch alle immer mitzunehmen im Personal, die letzten Endes ja tatsächlich da so ganz, ganz nah am Kunden sind, und einfach zu sagen, hey, ja, vielleicht können Sie ja auch mal das oder jenes probieren, wenn vielleicht die gewohnte Alternative auch gerade nicht verfügbar ist. Das passiert ja auch durchaus, ne? Also, jetzt haben wir ja schon mal einen Sekt getrunken, ja. Aber ich sehe ja noch zwei weitere Flaschen. Eine ganz klassisch im Boxbeutel. Ja. Super. Ist das der nächste, Johannes? Das ist
der nächste, genau. Super, super wichtig für uns. Boxbeutel wirklich, also wir sind wirklich einer der wenigen Weingüter, die noch wirklich auf den Boxbeutel setzt und da wirklich auch vermarktet. Und erstaunlicherweise haben wir auch wenn viele Kollegen ein bisschen Probleme immer haben, sogar Nachfrage nach Boxbeutel auch aus dem Handel. Super spannende Geschichte für uns. Wir sind bei der klassischen Form geblieben. Das ist jetzt eine Geschmackssache.
Ja.
Manche mögen lieber die neue, moderne, eckige Form. Ich persönlich mag die runde, alte Form ein bisschen lieber. Es ist super wichtig. Wir sind also bei der 3/4-Liter-Flasche sind wir bei, ich sag mal, 90% Boxbeutel und 10% sonstige Flaschen. Mhm. Wenn man jetzt das so sieht. Dann haben wir eben jetzt hier, weil wir es vorhin schon gesagt haben, Julius Echterberg, einfach die Lage für Hofen und für Franken natürlich Silvaner.
Selbstverständlich.
Also der Boxbeutel ist einfach so eine schöne Sache. Ich bin ganz, ganz großer Boxbeutel-Fan. Ich habe sogar einen hier auf dem Arm mir tätowieren lassen, weil das ist für mich ein unglaubliches Zeichen für Heimat. Das, wenn ich einen Boxbeutel sehe, dann denke ich an meine Familie, dann denke ich an Silvaner, dann denke ich hier an die Landschaft. Und das ist was Tolles, dass wir das hier in Franken haben. Und auch wenn natürlich, man muss auch zum Beispiel auch sagen, Boxbeutel ist ein bisschen teurer im Einkauf. Das ist für die Weingüter auch immer eine wirtschaftliche Entscheidung, die man da trifft. Aber deswegen finde ich es ganz toll, dass wir das im Zehnkeller noch so hochhalten.
Ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr schade, wenn der Boxbeutel aus ökonomischen Gründen komplett von der Bildfläche verschwinden würde. Im Buch Weinorte in Franken habe ich ja auch einen kleinen Exkurs zum Boxbeutel mit drin. Deswegen weiß ich auch, dass es, wenn man in Baden, in der Nähe von Baden-Baden unterwegs ist, gibt's ja auch noch ein, zwei Dörfer, die nach einem langen Rechtsstreit mit Franken tatsächlich auch noch ihren Wein im Boxbeutel abfüllen dürfen. Irgendwie historisch gesehen. Aber ansonsten gibt's...
Da wollen wir uns jetzt auch nicht mehr einmischen.
Genau, ne? Ansonsten gibt's einfach tatsächlich ja nur im Boxbeutel Wein hier, und dann klassischerweise auch Silvaner. Klar, gibt's auch andere Rebsorten. Genau. Im Boxbeutel ist ja ein Qualitätsmerkmal, so entstand da ja überhaupt das Thema mit dem Boxbeutel, Qualitätsmerkmal für den besonderen Wein, für den besten Wein, damit man den da auch einfach unterscheiden kann von vielen anderen. Damals, glaube ich, weil was gefälscht worden ist, ganz, ganz, ganz zu frühen Zeiten. Mhm. Ne? Und von daher macht ihr das auch immer noch, finde ich super, wenn ihr sagt hier, wir bleiben bei dieser Tradition und wollen somit auch ein Stück Franken einfach symbolisch im Boxbeutel nach außen transportieren.
Genau. Und da haben wir jetzt unsere Paradelage eben drin. Ich denke, wir können mal zusammen auch verkosten.
So, das ist, wir haben vom Echterberg eben einfach immer eigentlich zwei Silvaner. Mhm. Das ist jetzt, wenn man es im neuen Kategorien sprechen würde, die erste Lage, und dann haben wir eben noch, wir nennen es alte Reben, weil wir selber ja nicht im VDP sind, haben wir eben eine erste Lage als was wir jetzt im Glas haben und eben alte Reben, dann die noch mal einen Ticken oben drüber ist. Für mich einfach wirklich so der Julius Echter Bechselwarner, wie man sich vorstellt. Man hat so ein bisschen auf der einen Seite was Kräuteriges, man hat aber auch was Mineralisches, was Pflanzliches. Und er spiegelt einfach diesen Kräuter total super, dieses Kräuterige, bisschen Wiesenheu und einfach dann am Gaumen dieses Langanhaltende schon ein bisschen, was halt einfach dann doch so diese leicht bessere Qualität schon ist und einfach einen schönen Abgang und so was ganz leicht Zartbitteres, was halt einfach dann, wenn man es dann auch immer im Kontext mit dem Restaurant, mit dem Essen sieht, einfach spannend sein kann. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt natürlich jetzt an Fisch denkt, ist er vielleicht schon ein Ticken zu schwer, aber wenn man jetzt an andere Fleischsachen denkt, dann passt er halt einfach wunderbar dazu. Und es ist auf der anderen Seite auch spannend, diese Zartbittergeschichte, wenn man es einfach im Sommer trinkt. Das macht dann halt auch, der hat jetzt auch 12,5 Alkohol, nicht gleich satt.
Ist nicht so schwer.
Genau.
Ne, so, also cremig, leicht eigentlich auch. Restaurant und Gerichte, das ist ja sehr wahrscheinlich auch ein stetiger Austausch. Kommt dann auch vielleicht mal durchaus irgendwo aus dem Restaurant, aus der Küche. Ja, wir bräuchten unbedingt mal einen Wein, der zu dem oder dem auch gut passen würde, dass man da auch Inspiration aus von der anderen Seite dann irgendwo bekommt und sagt, ja, gucken wir doch mal, was wir da hinkriegen.
Also eigentlich sind wir aktuell schon so breit aufgestellt, dass wir zu jedem Gericht den passenden Wein liefern können. Und das merkt man dann auch. Wir haben dann als nächstes noch eine etwas außergewöhnlichere Rebsorte noch mit dabei, ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen. Aber wir sind da von den Rebsorten her extrem breit aufgestellt, breiter als die meisten anderen Weingüter in Franken. Also wir haben zum Beispiel schon ganz lange den Sauvignon Blanc, ist aktuell total im Trend, den haben wir schon 2 Jahrzehnte jetzt. Und auch Merlot und Cabernet Sauvignon als die beiden total Exoten eigentlich. Die haben wir auch schon Anfang der 2000er Jahre angelegt, weil wir eben immer für das Restaurant einfach was da haben müssen, zu jedem Geschmack, zu jedem Gericht, von trocken bis halbtrocken, von Silvaner bis Cabernet Sauvignon. Und ich denke, bei uns wird auch jeder einen Wein finden, der ihm schmeckt, wo zum Gericht passt. Und da haben wir bisher immer eine gute Ergänzung zum Essen gefunden.
Breit gefächert heißt wie viel Hektar?
Sind rund 26 Hektar. Ja, was auch total spannend für mich damals oder auch so eine Motivation war, wo wir vorhin ja darüber geredet haben. Ich komme eben aus dem konventionellen Weinbaumbau und 10 Keller ist ja seit 2009 bei Bioland. Und es war halt auch einfach nochmal so ein Schritt, wo man sich ein bisschen weiterentwickeln konnte. Es war schon immer, ich war immer schon fasziniert vom Bioanbau und hatte echt richtig viel Respekt immer davor und Angst und ja, wirklich Respekt. Und dann kommt man hierher und dann hat man so ein bisschen die Erfahrung von den Kollegen, die eben mit dabei sind und die machen das dann und merkt man, das funktioniert. Und ich bin mittlerweile total überzeugt von der ganzen Systematik, wie es funktioniert, weil wir eben auch Weine mittlerweile wirklich hinkriegen, die die Mehrleichtigkeit ausspielen. Die wir sind nicht immer so auf der Hatz, wenn es ans Lesen losgeht. Wir müssen jetzt schnell lesen, weil uns die Öchsel gerade davon schießen, sondern wir haben einfach doch ein bisschen ein ruhigeres System. Die Weinberge ist ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen nicht so aufgepeitscht. Und wir können dann einfach so lesen, wie die Trauben mal reifen. Und wenn ich es ja bei manchen Kollegen sehe, die dann Anfang September schon eben zum Silvaner lesen gehen, dann haben wir noch 3 oder 4 Wochen manchmal Zeit. Mhm. Und das macht halt dann manchmal auch nochmal was aus, weil man da die Trauben doch länger am Stock hängen, bisschen mehr Mineraliken und Straffheit, Kühlheit und andere Lesetemperaturen. Das macht dann richtig Spaß.
Also im Einklang mit der Natur dann noch stärker, als das sowieso ist, wenn man als Winzer unterwegs ist, wenn man dann im Biolandbau unterwegs ist. Wie siehst du denn jetzt das, was so auf die Winzer zukommt? Ne? Stichwort Klimawandel. Wir haben ja dieses Jahr schon einiges gehabt, was den ein oder anderen auch schon vor Herausforderungen gestellt hat. Frost, Regen und, also starke Regenperioden, auch gerade bei euch, wenn ihr im Bioanbau unterwegs seid, heißt das natürlich, ne, mit dem Spritzen wird es schwierig.
Pflanzenschutz ist sportlich. Wir haben dieses Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, ist erstaunlicherweise gut im Griff. Bin echt wirklich zufrieden mit, wie es heuer gelaufen ist. Die große Hoffnung ist natürlich, wer schon ein bisschen mehr in dem Thema drin ist, ist einfach mit dieser phosphorigen Säure, Phosphonate. Es ist ja ein bisschen witzig gewesen, es kam aus dem Bioanbau. Es war einfach so, dass die Biobauern haben einen Algenextrakt in ihren Pflanzenschutz mit einintegriert und plötzlich waren die Weinberge gesünder. Und dann hat man sich gewundert, wieso funktioniert das. Und dann hat die Industrie nachgeschaut und hat gefunden, es ist eigentlich die phosphorige Säure, die einfach so ein Nebenprodukt von der Alge ist. Dann haben die Pflanzenschutzmittel entwickelt und nachdem es ein Pflanzenschutzmittel war, hat es aber keine Biozulassung bekommen und jetzt können wir es momentan nicht verwenden. Wäre in solchen Jahren wie heuer super toll. Wir haben jetzt zum Glück das Glück, dass sich wirklich anscheinend auf europäischer Ebene die EVP und die Grünen ein bisschen zusammenreißen und dann das ist über eine Gesetzeseingabe wieder kommt. Weil speziell die südlichen Weinbauländer haben mit der Peronospora weniger Probleme wie wir und die spreuzen sich da ein bisschen dagegen, uns das wieder zukommen zu lassen. Das ist so eine spannende Geschichte eben, aber da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass es jetzt seinen Weg geht und dann schauen wir, was da passiert und dann wird es auch wieder einfacher und dann ist es eigentlich relativ einfach, auch im Pflanzenschutz zurechtzukommen. Was die andere Klimageschichten sind, ist Wasser, ist natürlich ein Riesenthema. Franken, wir haben Kitzingen, 10 Kilometer hier weit weg, heißeste Ortschaft Deutschlands. Wir haben jetzt hier in den Pofen, da ist ja auch das Weingut Wirsching, die Andrea Wirsching wirklich dahinterher, so ein Pilotprojekt, was Bewässerung angeht. Es wird spannend, wie wir das alles finanzieren, aber wir müssen uns in Franken wirklich Gedanken machen, wie wir speziell in den Wintermonaten Wasser in größeren Dimensionen speichern können, damit wir das allen Vegetationssachen zukommen lassen. Das hat einmal was mit dem Weinbau natürlich zu tun. Wir müssen uns über Gemüsebau Gedanken machen, wir müssen uns aber auch über Stadtgrün Gedanken machen. Und auch zum Beispiel die Profen muss ich auch Gedanken machen, einer der größten kommunalen Waldbesitzer Deutschlands, die müssen sich auch um ihren Wald einfach Gedanken machen. Und wir brauchen da einfach in Zukunft mehr Wasser, das wir einfach speichern. Da wird viel diskutiert und müssen uns da Gedanken machen, da wird auch irgendwas kommen, hoffe ich. Was natürlich für uns als Winzer noch eine Strategie ist, um sich ein bisschen anzupassen, sind Piwis. Das ist ja mittlerweile auch ein Riesenthema. Ich bin vor fast 2 Jahren eben auf die Zukunftsweine gestoßen und fand es ja mega, wie die Eva Vollmer und die Hanneke Schönheits das aufgezogen haben. Und da habe ich dann echt, das habe ich gesehen auf LinkedIn damals war das und dann bin ich gleich ins Büro gesagt, also da müssen wir mitmachen und das müssen wir unterstützen, auch wenn wir jetzt selber, also wir haben seit 22 jetzt Piwis erst im Anbau, sind da aber sehr stark gewachsen. Also und hab gemeint, wir müssen da mitmachen, auch wenn wir jetzt selber momentan noch gar nichts produzieren, wir müssen einfach den Förderbeitrag, den bezahlen wir, weil das Thema müssen wir einfach bespielen, das müssen wir voranbringen. Und wie gesagt, seit 22 haben wir jetzt verstärkt eben auch Piwis angebaut. Wir haben jetzt angefangen mit Cabernet Blanc und Blütenmuskatella. Hauptsächlich eben auch wieder Klimaresilienz. Bacchus, wichtige Aromarebsorte für Einstiegs-Sommerweine, Sekko-Grundweine. Der Bacchus an sich ist, auch wenn er in Deutschland weniger eine Rolle spielt, für Franken wichtig, einfach als Rebsorte wichtig. Kommt halt leider mit den heißen Sommern mittlerweile gar nicht mehr zurecht. Also Bacchus ist eine ganz zarte Bärenhaut, wenn da ein bisschen Sonne drauf scheint, Sonnenbrand drauf.
Sonnenbrand, ja.
Und dann dören die Bären ein. Da hat's 2018 hat's Bacchus-Anlagen gegeben. Ich würde mal sagen, da hat die Sonne 50-70% eingetrocknet, verbrannt. Da war nichts mehr zu holen. Und da eben diese 2 Aromarebsorten mit Blütenmuskatelle und Cabernet Blanc. Sind wir heuer, ich habe eigentlich gehofft, dass wir heuer die ersten ernten, aber da hat uns dann der Frost ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, werden wir sehen. Und
was dabei rauskommt dann noch, ja, ne? Ja.
Und jetzt seit 23 haben wir noch mit Sauvigny Gris uns ein bisschen erweitert, um einfach so das Thema Silvaner und Burgunder einfach noch mal ein bisschen wiederzuspiegeln. Und wir haben 23 ein Voltis gepflanzt. Das ist eine Kreuzung aus Frankreich und Voltis ist die erste Rebsorte, die eine AOC-Zulassung in Frankreich bekommen hat in der Champagne. Und weil wir eben vorhin schon vom Sekt hatten, ich habe das also so ein bisschen mitgekriegt, dass die in der Champagne da eben das mit dem Voltis ankurbeln und dass der da eine AOC-Zulassung hat. Also es wird in Zukunft Voltis AOC-Champagne in irgendeiner Form geben. Habe ich gedacht, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und da haben wir mal jetzt ein Versuchsfeld halt mal gepflanzt. Und es, also ich sehe es halt ja, der Champagner lebt auch immer ja vom Cuvée zum Teil. Wir haben da jetzt einen Jahrgang Champagner, aber trotzdem ist ein bisschen Reservewein immer noch mit drin und so weiter. Und das kann ich mit den Voltis einfach auch wirklich wahnsinnig gut vorstellen. Und momentan gibt's eigentlich nichts Ökologischeres als Piwis. Man muss sagen, wir sind mit dem Silvaner in Franken super aufgestellt. Also ich muss sagen, der Silvaner kann relativ gut Pernod Nostra abhaben, wenn man das jetzt mit Riesling, mit Burgundern, mit Chardonnay vergleicht. Silvaner ist, was Oidium angeht, nicht ganz so stabil wie der Riesling vielleicht, aber ist auch noch in Ordnung. Aber Silvaner ist beim Oidium immer noch stabiler wie ein Chardonnay oder wie ein Burgunder. Also wir haben mit dem Silvaner eigentlich schon, sagen wir, wenn man es in den konventionellen Rebsorten denkt, so eine halbe Piwi.
Halbe Piwi. Ja, wir haben ja noch, du darfst gleich weiterreden, aber mein Glas ist leer und Claras auch, sehe ich. Wir haben ja noch einen dritten Wein.
Genau.
Der hat ja noch gar nichts da draufstehen auf dem Etikett. Da gibt's noch gar kein Etikett.
Das musst du jetzt ganz schmecken, was
es genau.
Ist. Bist jetzt so viel rumgekommen in Franken als Weinexperte.
Naja, ich bin kein Weinexperte, ich bin Weintrinker. Blindverkostung habe ich bisher tatsächlich schon zwar gemacht, aber ich wusste immer, was drinsteckt.
Kannst du da was rausschmecken?
Naja, also es ist Weißwein. Ich kann es sehen.
Nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde ihn eigentlich relativ typisch, wobei ich jetzt halt auch weiß, was drin ist. Wir haben vorhin schon unsere Riesling.
Ist das eine Burgundersorte?
Ja. Oh, nicht schlecht.
Hm. War der im Eichenfass oder im Fass, im Holzfass, ne?
Ja. Also siehst du
ja. Naja, also ein bisschen was kann ich schon, aber jetzt die Rebsorte und die Lage und nach dann der Jahrgang, da wird es schon schwierig.
Die Rebsorte auch eine, wo viele Leute gar nicht wissen, dass sie zu den Burgundern gehört, weil es nicht im Namen steckt.
Oh, naja. Wird jetzt Chardonnay passen, da steckt es ja nicht drin.
Okay. Genau, wunderbar.
Aber der schmeckt sehr gut.
Ja,
sehr fein.
Genau, es ist ein 22er Chardonnay von der Kalb eben. Wir haben es vorhin auch so ein bisschen eben von den Lagen gehabt. Für mich ist die Kalb auch die Burgunderlage hier in Hofen. Also wir haben unseren Weißburgunder, wenn wir ihn nicht als Ortswein bringen, als Kalb. Wir haben Spätburgunder, wenn er Premium ist, von der Kalb und eben auch den Chardonnay. Ganz besonders, wir haben seit 93 auch schon Chardonnay, also ist jetzt nicht sowas, was...
Das ist ganz neu wäre, ja.
Dass wir da so irgendwie das in den Kinderschuhen stecken, ist jetzt ein 22er. Wir haben den eben bis dieses Jahr im Frühjahr im Holzfass gehabt, dann eben raus aus dem Holz und im Prinzip eigentlich nur durch so eine Art Sieb durchgelassen, damit keine Krümelchen, kein Weinstein, keine Fliege in der Flasche ist und dann so auf die Flasche gebracht.
Mhm. Sehr gut. Also ich denke, das ist so ein bisschen auch so, dass diese französische Touch von so einem Chardonnay, der da sich widerspiegeln soll, ist ja auch sicherlich was Gutes, was man dann auch im Restaurant anbieten kann, ne? Und sagt, hier,
auf jeden Fall,
unser fränkischer, französischer Chardonnay.
Weil es halt auch mal ein Weißwein ist, der auch zu einem kräftigen Essen gut passt. Ja, also genau. Da kann man das mal ein bisschen widerlegen, dass Weißwein nur zu leichtem Essen geht, sondern da eben gerade auch durch das Barrique-Fass, diese schönen Röstaromatiken, das kann dann auch zu einem kräftigen Essen super mithalten.
Also ich trinke persönlich auch gern tatsächlich zu einem Steak auch mal gern so ein Chardonnay.
Da könnte ich mir den super vorstellen.
Aber einfach dazu passt.
Muss man den Kartoffeln dazu oder so.
Ja, und er hat einfach diese Frische, das ist ein bisschen lebendig.
Schwer ist er nicht, genau.
Und hat trotzdem die Dichte, Komplexität, Vielschichtigkeit, aber er hat eben eine schöne Frische und wie gesagt, Man tut ja nicht nur am Kaminsteak essen, sondern es tut auch jetzt mitten im Juli bei 30 Grad im Schatten auch mal ein Steak essen. Und dann ist vielleicht eben ein Chardonnay, der einen Ticken mehr Säure hat, wie ein Pinot oder wie ein Cabernet Sauvignon, vielleicht doch auch ganz spannend und macht es ein bisschen frischer, hält die Soße ein bisschen, die Tür ein bisschen lebendig und dann ist das einfach eine klasse Sache. Und wie gesagt, bei uns ist immer so der Wetteifer, dann zwischen Chardonnay und Silvaner Alter Reben. Aber ich lande auch öfters mal beim Chardonnay, aber eigentlich eher sondern beim Silvaner, weil halt.
Schwierige Entscheidung, ja.
Ja, es ist wirklich sportlich. Und also im Stillweinbereich können wir da eben super mitspielen und dann die zwei Sorten tun sich da echt super ergänzen und haben dann ein schönes Spiel. Und man kann da auch dann eben das auch so ein bisschen gegeneinander stellen und da auch die Kunden motivieren, begeistern und so. Das ist schon eine spannende Geschichte. Und was eben echt toll ist, wir können eben schon ein bisschen auf alte Reben einfach auch zurückgreifen. Also das ist wirklich auch mit dieser Klimaresilienz.
Die stecken dann schon mal so das eine oder andere bisschen besser weg, ne? Genau.
Und es macht dann super viel Spaß. Und was auch gut ist, wir reden jetzt eben über 22. Wir haben uns jetzt halt auch so einen gewissen Stock aufgebaut. Und dann kann man halt auch mal sagen, okay, wenn das eine Jahr jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und dann muss man das halt einfach hinnehmen und sagen, okay, dann gibt's heuer Chardonnay Ortswein, aber halt keine alten Reben oder kein Lagenwein.
Ja, was mich jetzt noch zu den Peewees interessieren würde, was ist denn da so deine Idee dahinter, eher tatsächlich alles in eine Cuvée oder auch dann tatsächlich mal sortenrein was auszubauen? Weil oftmals werden ja Peewees gern dann auch fürs Cuvetieren, Vermischen genutzt, weil sie schon, manche sind schon sehr individuell in ihrem Geschmack. Das ist ja auch sowas, was dann erst wieder gelernt werden muss, weil man kann ja mit neuen Dingen oftmals erstmal gar nicht so sehr was anfangen, sondern man muss ja auch erstmal den Geschmack kennenlernen, die Rebsorte kennenlernen. Also eher zuerst so auf Cuvée setzen oder auch bewusst schon mal irgendwo in die Richtung gehen, in dieser Experimentierphase, in der ihr euch befindet, dann auch zu sagen, wir bauen einfach auch mal bestimmte Dinge jetzt schon mal ganz sortenrein aus, um einfach zu sehen, wohin da der Weg geht.
Wir müssen, also was für mich wichtig ist, ist, also wir müssen jetzt wirklich mal einfach ordentlich im Boden stecken, sie müssen vernünftig wachsen, weil man muss einfach sagen, Qualität kommt aus dem Weinbecken, wird nicht im Keller gemacht. Also man kann 100% Qualität ernten und die kann man im Keller erhalten oder man macht es halt kaputt. Deswegen ist einfach mal wichtig, dass man ein sauberes Traubenmaterial einfach mal vom Weinberg reinkriegen. Das ist A und O für mich. Wenn wir dann mal vernünftige Trauben reinkriegen, sehe ich schon Potenzial, dass wir das auch sortenrein ausbauen. Wobei gewisse Aromageschichten natürlich bei uns auch in den Cuvées verschwinden werden, in Anführungsstrichen. Ich habe vorhin den Bacchus für Seco oder den Kerner für Seco angesprochen. Ich kann mir ein Cuvée aus Cabernet Blanc und Blütenmuskelrosella total gut als Sommer-Seco-Weiß vorstellen. Das passt einfach. Wir haben letztes Jahr im Sommer mit entalkoholisiertem Seco angefangen aus eigenen Trauben. Der Libre hat sich mittlerweile auch, hat es dem Anfang wirklich schwer getan, aber mittlerweile hat er sich doch auch ganz gut bei uns etabliert. Sehe ich auch ein Mega-Potenzial für die Peewees einfach, weil durchs Entalkoholisieren verliere ich halt doch ein bisschen Aroma. Wenn ich halt eine schöne Aromarebsorte habe, wie der Blütenmuskateller, der ja also top einfach ist, was das Aroma angeht, dann kann ich das schon mal als Grundwein für so ein Libre nehmen. Beim Sommelier Gris sehe ich wirklich ganz viel Potenzial als Rebsortenwein, wobei man da halt natürlich sagen muss, wir haben jetzt 23 gepflanzt. Wenn wir Glück haben, werden wir 25 die ersten Trauben ernten. Ich möchte ihn aber schon eigentlich 5 Jahre im Boden geben, wo ich sage, das sind dann einfach Trauben, wo ich wirklich davon ausgehe, dass der Wein dann auch eine gewisse Stabilität einfach hat. Wo Langlebigkeit da ist, wo die Dichte passt. Ich möchte jetzt nicht nur, weil es jetzt gerade hip ist, Peewees auf den Markt zu schmeißen oder Zukunftswein auf den Markt zu schmeißen, alles Mögliche auf den Markt schmeißen, nur damit wir da mitspielen. Das muss man natürlich dann auch ein bisschen zurückstecken.
Und das ist halt ein langfristiges Thema, ne, wo man halt auch frühzeitig einfach anfangen muss, tatsächlich sich zu entscheiden und zu sagen, hier, wir beginnen jetzt mal, testen dann mit dem Kleinen, logischerweise, man kann ja nicht alles rausreißen und neu pflanzen, sondern man muss ja immer auch die Wirtschaftlichkeit einfach im Auge behalten und dann sich halt entscheiden, okay, wir starten klein, testen im Kleinen, gucken, was dabei rauskommt und das dauert aber auch schon eben 3, 4, 5, 6 Jahre, bis du dann weißt, okay, in die Richtung kann es gehen und dann kannst du ja eigentlich erstmal anfangen, im größeren Stil auch zu planen. Das ist sicherlich ja auch immer nicht so ganz einfach, um da irgendwo eine Vision auch gemeinsam zu entwickeln, in welche Richtung geht's, wo entwickelt sich auch vielleicht das Hotel hin. Spielt ja alles miteinander auch zusammen. Weingut, Hotel ist ja da schon auch eng miteinander verwoben, ne?
Ja, das ist eine totale Symbiose bei uns. Also das ergänzt sich einfach so gut zusammen und wir wollen mit dem Zehnkeller im Gesamten einfach eine der ersten Adressen für Genuss in Franken sein. Und für Genuss in Franken, da braucht man ein gutes Essen und da braucht man einen guten Wein dazu. Wenn man dann noch ein schönes Hotelzimmer hat, wo man sich danach einfach reinlegen kann, dann ist das die perfekte Ergänzung.
Das ist eigentlich auch ein perfektes Schlusswort, klar.
Sehr gerne.
Also von daher herzlichen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein durfte, auch einfach mal so einen kleinen Querschnitt aus dem Weingut kennenlernen durfte und vor allem, ich darf heute Abend auch noch hier nächtigen, von daher weiß ich auch, wie man sich im Zimmer wohlfühlen. Herzlichen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du da warst. War ein schönes Gespräch.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.